möchte zu dem Badger noch zwei Sachen sagen. Die eine ist die, wenn man das Argument bemüht, und verstehe ich ja, dass man mal den Militärhaushalt vergleicht mit dem, was nötig wäre, um den Teil der Menschheit, der hungert, zu versorgen. Und natürlich zu der Entdeckung kommt, die ist ja auch kein großes Rätsel, nicht besonders schwierig, man könnte die Leute mit diesem Geld alle ernähren. Und wenn man den Militäretat der Amerikaner und der anderen großen Nationen noch dazu nimmt, schon gleich. Dann genügt es aber nicht zu sagen, ich hätte eine Vorstellung, wie es ging, wie es gut wäre. Da muss man sich schon auch mal damit befassen, warum den Staaten der Militärhaushalt so unendlich viel wichtiger ist als die Ernährung derer, die hungern. Dann muss man sich einlassen auf die Logik dieser Ordnung, die das unmöglich macht, was man so leicht möglich fände, wenn es halt nicht gäbe, diese Ordnung. Also insofern ist der Gedanke mit dem, man kann die eben den Vergleich dieser Größen anstellen, aber dann stößt man doch drauf, die Regierung sagt nicht, ach so einfach ist das, na dann schaffen wir das Militär ab und dann ernähren die Hunger. Sondern die sagen, das nützt alles nichts, wir müssen mehr fürs Militär ausgeben und müssen schauen, dass wir den Entwicklungshilfeetat nicht kürzen. Das ist das eine. Das zweite ist, was ich heikel finde, ja, das Argument, wir könnten mit dem, was wir für einen Flüchtling hier ausgeben, 40 Inder über Wasser halten. Ist deswegen heikel, weil das Geld, das hier für Flüchtlinge ausgegeben wird, wird jetzt gerade angegriffen. Und die 40 Inder dann sowieso von Deutschland nicht über Wasser kalten. Also man vergleicht eine Ausgabe, die es sowieso nicht gibt, mit einer, die es gibt und kritisiert damit die es gibt. Und das macht eine gewisse Nähe zu denen aus, die sagen, was gibt man das für das ganze Geld für die Flüchtlinge aus, obwohl es in der Absicht gar nicht liegt.
Darf ich da was zu sagen?
Ja, bitte. Ich habe noch einen dritten Punkt, den muss ich schauen, dass ich im Kopf behalte. Ist schon okay.
Ich habe natürlich in Frankreich gewohnt oder habe ich gearbeitet. Und Frankreich holt jedes Jahr 250 Milliarden Euro aus den afrikanischen Kolonien heraus. Die nennt sich jetzt nicht mehr Kolonien, sind aber mehr unter Kontrolle von Frankreich als in den originalkolonialen Zeiten. So, Afrika ist ein extrem reicher Kontinent. Wovon wir nie sprechen, zum Beispiel vom Kongo. Da gibt es schon 6 Millionen Tote, weil die großen Konzerne da alles rausholen für Apfel und Ei und ihre Privatarmee miteinander kämpfen lassen, um das zu bewerkstelligen. So, Frankreich holt diese enormen Summen aus Afrika raus. Womit? Mit deutscher Hilfe, deutsche Truppen helfen, um unsere Freiheitsverteidigung in Mali, ein reiches Land, so, das sind Dinge, die man konkret ansprechen kann. Kein Afrikaner, würde ich sagen, würde freiwillig kommen, seine Kultur, seine Zivilisation, seine Verwaltung, alles zurücklassen, wenn er sehen würde, es kann vorangehen und in der Situation, wie das möglich ist von den kulturellen und von den Schätzen, die der ganze Erdball hat. So, und da sehe ich die Arbeit, die wir leisten müssen. Und nochmals, es ist ein Unterschied zwischen Asylanten und Migranten. Flüchtlingen und Migranten sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Wir haben hier vielleicht 1% Flüchtlinge und da gibt es natürlich keine Obergrenze. Und was Migration angeht, da sollte man sagen, okay, wenn wir Migration haben wollen, dann kostet das wirklich Geld, es sei denn, wir machen es, wie Peter Schuller wohl sagen, wenn wir die ganze dritte Welt hier reinholen, helfen wir nicht der dritten Welt, sondern wir machen uns selber zur dritten Welt. Wir können der dritten Welt dadurch helfen, indem wir diese ganze Ausbeutung, diese Kolonisierung, die wir immer noch haben, beenden und da was unternehmen und da uns für aufstehen, für Menschlichkeit, für Humanität und dergleichen mehr.
Ich wollte noch zu dem letzten Punkt, zu einem anderen Moment von dem Beitrag noch was sagen, nämlich Das war diese Bezugnahme auf Wembley. Und dass es dort drunter und drüber geht, dass dort, ich weiß jetzt nicht genau, der Müll nicht weggeräumt wird oder jedenfalls die quasi die städtische Kultur und damit die, ein bisschen die Lebensbedingungen kaputt gehen. Das ist die ganze andere Seite, von der jetzt noch gar nicht geredet war. Da lässt Migration zu. In diesem Fall, dieses letztjährige Ereignis mit der Million, ist die Migration zugelassen worden, nicht weil Deutschland ein Bedürfnis nach Arbeitskräften hatte. Also nicht aus einem deutschen Kalkül raus, wir brauchen Arbeitskräfte, deswegen sollen sie her, sondern aus dem Standpunkt, die sind sowieso da, die reißen die Grenzzäune ein, man muss das, also die Merkel hat da, ich glaube, da kann man ja glauben, wenn sie sagt, man muss das ein Stück weit zulassen, damit wir es wieder unter Kontrolle kriegen. So hat die das gedacht und so hat sie es auch zu machen versucht. Wenn jetzt so Leute dann reinkommen, reingelassen werden, dann ist es natürlich wieder gar nicht die Frage der Regierung und der Wohltaten, die sie dann austeilt, sondern es ist eine Frage, die entscheidet sich am Arbeitskräftebedarf des Kapitals im Land, ob die Leute objektiv integriert werden. Das ist eine ganz andere Ebene. Die hat mit der Politik im engeren Sinn gar nichts zu tun. Die Leute sind da und jeder weiß, entweder sie werden im Lauf der Zeit zu Arbeitskräften der deutschen Wirtschaft. Und dann gibt es auch was zu verdienen und dann gibt es auch Geld auszugeben und dann kann man wie jeder deutsche Familie machen und dann wird Familie das Wichtigste und dann wird Religion zur Privatreligion, wie es die Deutschen auch im Laufe seit dem 30-jährigen Krieg langsam gelernt haben. Aber wenn das nicht gelingt, dann kriegt man natürlich Slums und Banlieues und Bevölkerungsteile, die sich ausgegrenzt und bloß unterdrückt fühlen. Und dann kriegt man welche, die sich aus Enttäuschung über das Aufnahmeland an ihre abweichende Identität erinnern und die abweichende Identität zu ihrem Stolz und zu ihrem Programm machen. Die Franzosen erleben das in ihren Vorstellungen. Und dann merkt man, das hängt jetzt aber wieder gar nicht an der Frage, will der Staat dies, will der Staat das, sondern das hängt an der Frage, braucht das Kapital die Leute? Und das zeigt, was wieder ganz anderes ist, dass nämlich mit den Lebensbedürfnissen der Menschen als Ware kalkuliert wird, da habe ich heute angefangen damit, und dass sich in diesem System die Leute einfach nicht die Arbeit teilen können. Könnt ihr doch sagen, es ist eine Million mehr da, bei 40 Millionen Beschäftigten, eine Million dazu, jeder braucht eine Stunde weniger arbeiten. Klar, da gibt es Friktionen, bis die alle an ihren Plätzen sind, aber man könnte sich doch die Arbeit teilen, wenn mehr Leute zum Arbeiten da sind, müsste jeder weniger tun. Ja, im Kapitalismus geht es nicht. Das hängt ganz und gar an der Wirtschaftsweise und an dem Zufall vom Staat her gesehen, ob das Wachstum des Kapitals einen entsprechenden Bedarf, wachsenden Bedarf an Arbeitskräften hervorbringt oder ob gleichzeitig so eine Überflüssigmachung von Arbeitskräften stattfindet, was ja jetzt mit Industrie 4.0 erwartet wird. Dass eine Weise, die Leute auf kapitalistische Weise unterzubringen, überhaupt nicht in Aussicht ist.
Das ist auch eine schöne Widerlegung von den Taxibeispielen. Also die Taxifahrer können sich ja auch freuen, wenn so viele da sind, dann können sie ja irgendwie mal früher nach Hause gehen und müssen nicht jede Stunde gehen zu wissen. So, aber das ist ja eben gar nicht vorgesehen, weil die müssen ja Geld verdienen.
Ja, man ist einem halt so in Fleisch und Blut übergegangen, dass Geld verdienen heißt, sich am Markt bewähren, sich durchsetzen und wenn da mehrere da sind, dann ist das schlecht und nicht gut.
zum Stichwort Krisendiagnose. Und du hast es ja ins Verhältnis gesetzt, die Krisendiagnose der Rechten, das Vaterland ist bedroht, zur Krisendiagnose der wirklichen Machthaber, der Standortverwalter, dass die Erfolgswege der Nation nicht mehr so sind, wie sie bisher waren, sein könnten. Ich habe nicht richtig verstanden, die Gemeinsamkeit und den Unterschied dieser beiden Krisendiagnosen. Also den Unterschied, ich sehe eher einen Unterschied als eine Gemeinsamkeit.
Naja, fangen wir, wie ich den ganzen Durchzug da aufgebaut habe, fangen wir von vorne an, dann sehen wir den Unterschied. Da gibt es sozial Deklassierte, die haben keine Zukunft, die sehen sich als Volksteile missachtet. Sie wissen sich auch keine andere Hilfe, sie wissen sich auch keine andere sie sehen sich ja ohnmächtig. Sie wissen sich keine andere Instanz als den Staat, der für ihre Bedürfnisse sorgen müsste und es nicht tut. Und dann, das führt zu, der Staat denkt ja auch gar nicht an seine eigenen Deutschen, sondern an Ausländer, an Flüchtlinge, an Migranten. Für die hat er was übrig, für die Deutschen nicht. Der deutsche Staat ist für sein Volk nicht mehr da. Diese Krisendiagnose. Diese Krisendiagnose ist überhaupt nicht dieselbe wie die von oben. Aber es gibt Berührungspunkte dabei. Oder wenn man diese Leute, die Deklassierten nehmen, die lassen sich die Krisendiagnose von oben einleuchten. Jetzt die AfD steht richtig als Partei in der Mitte. Wenn die zum Beispiel sagt, der Euro ist ein Fehlkonstrukt. Der Euro führt bloß dazu, dass das reiche Deutschland immerzu für Griechenland und andere unproduktive Länder in der Europäischen Union Garantien leisten und Kredite geben muss. Und das schwächt den Euro. Wir wären mit einer nationalen Währung viel besser bedient. Da merkt man, eigentlich ist das nicht die Überlegung der Deklassierten. Aber die kriegen es angeboten als, unser Staat hat die Mittel nicht, weil er sie ja für europäische Pflichten, in die er sich hat verwickeln lassen, ausgibt. So kriegen dann schon die enttäuschten Bürger mit ihren allen möglichen Nöten das Angebot gemacht, dass bei dir, was nicht in Ordnung ist, kommt davon, dass der Staat nicht in Ordnung ist. Ja, da merkt man auch, da wird wieder bestätigt, was in einer kapitalistischen Gesellschaft gar nicht richtig ist. Nämlich, wenn es dem Staat gut geht, geht es mir gut. Stimmt überhaupt nicht. Aber der Glaube an die Identität meiner eigenen Lage und der Lage der Nation, der Glaube wird bestätigt, wenn man sagt, wenn es dir schlecht geht, dann muss in Deutschland was daneben gegangen sein. Jetzt ist überhaupt nichts daneben gegangen. Es sind halt die im kapitalistischen Arbeitsmarkt ganz unten landen. Da ist nichts daneben gegangen, das ist ja gerade die Weise des Erfolgs. In anderen Zusammenhängen gibt Deutschland an, wie gut sie den Niedriglohnsektor hingeregelt haben und nicht, wie Frankreich und Italien, die diese Hausaufgabe noch vor sich haben, dasteht, sondern mit dem Niedriglohnsektor die Steuereinnahmen vermehrt, die Beschäftigung vervollständigt, die deutsche Wirtschaft zum Wachsen gebracht hat. Alles das wird angegeben und es sind eigentlich Weisen, wie man den Gegensatz von Nationalerfolg und Lebenslage zugibt. Die nationale Kritik geht genau umgekehrt. Die behauptet und glaubt fest an die Identität meiner Lage und der Lage der Nation und lässt sich deswegen immer gern erklären, wenn es mir schlecht geht, dann scheint Deutschland nicht auf seine Kosten zu kommen. Dann ist der deutsche Erfolg zu gering. Dann setzt Deutschland sich nicht genug durch gegen Nachbarn oder gegen Einwanderer. Und dieser Glaube an die Identität ist dann die Weise, wie sich die Deklassierten, sage ich jetzt mal, wie die sich dann auch anschließen und zum Material machen lassen für alle Formen von Korrektur des nationalen Erfolgswegs. Leute, die an die Identität von ihrer Nation und ihrem eigenen Schicksal glauben und dann der Meinung sind, ihr eigenes Schicksal ist ziemlich beschissen, lassen sich sehr leicht auf beliebige Feinde der Nation lenken. Also der Ausgangspunkt war wirklich, wir haben die Krisenvorstellung von zwei ganz extremen verschiedenen Seiten aus uns durchgedacht. Aber die haben ihre Berührungspunkte und das ist gerade die politische Nutzbarmachung dieser Unzufriedenheit. Sollen wir Schluss machen für heute? Entschuldigung, nicht aufgepasst, nicht gesehen.
Sie hatten ja mit dem Zitat von Sarah Wagner angefangen und sie hatte vor zwei Wochen so eine Rede von uns gehalten und da hat sie eigentlich genau die Probleme angesprochen, also die sie angesprochen hat und die auch die AfD anspricht, also mit der sozialen Ungerechtigkeit, mit den ganzen Geschichten, aber natürlich dann Lösungsvorschläge, die waren ja natürlich von links, also nicht von rechts, dass sie alle aus der raus müssen, ist ja klar. Ja, am nächsten Tag gab es in drei von den fünf großen deutschen Zeitschriften jeweils einen Kommentar mit dem Grundtenor, ja, die Wahlgewicht, die fischt jetzt nach Stimmen, rechts. Wie sehen Sie die Rolle der Medien, die fallen? Mir scheint es so, dass da der Diskurs von den wirklichen Problemen sozusagen abgelenkt wird durch die Medien. Wie sehen Sie das?
Jetzt haben wir zwei Themen. Jetzt haben wir die Behauptung, die Wagenknecht fischt, also die Wagenknecht ist bemüht, flüchtige Linkswähler, die jetzt bei der AfD gelandet sind, zurückzuholen. So, und die Frage ist, ob man die Rolle der Medien kritisch reden will an der Stelle, denn erstmal muss man prüfen, ob man den Satz genießt oder nicht. Ob man meint, der ist verkehrt. Erstmal meine ich, der ist richtig. Und es wäre noch nicht mal unbedingt ein Vorwurf. Ja, sie hat linke Wähler und die im Gebiet der ehemaligen DDR verliert die Linkspartei enorm Wähler an die AfD. Natürlich sagt diese Partei, wie kriegen wir die wieder zurück? So weit, so gut. Das ist die Absicht und warum auch nicht? Das nächste, wie versuchen sie zurückzukriegen? Und jetzt kommt der Vorwurf an die Wagenknecht. Sie legt sich eigentlich mit dem nationalistischen Schwenk ihrer Wähler nicht an. Womit ich eingestiegen bin heute, ja, dieser Satz, diese Flüchtlinge, die stellen sich dann, die melden sich in diesen Wohnvierteln, wo die billigen Mieten sind und dann steigen dort natürlich die Mieten und dann steigert es die Stimmung gegen die Flüchtlinge. Und dann sagt sie, aber die wahren Schuldigen ist eine Politik, die Deregulierung gemacht hat und ich weiß nicht was, sowas. Neoliberale Politik, ja, das ist so geht der Gedanke weiter. Den Fehler, den ihre Wähler machen, sagt sie ihnen gar nicht. Diesen Fehler, von dem ich am Anfang lang geredet habe. Wenn sie Opfer der Konkurrenz werden, ist es ganz verkehrt, den Konkurrenten zu den Schuldigen zu halten. Und auch nicht den Konkurrenten überhaupt, sondern nur den Konkurrenten, der keinen deutschen Pass hat. Diesen Fehler müsste sie eigentlich, wenn sie die Leute von dem nationalen Virus befreien wollte, müsste sie den Leuten diesen Fehler um die Ohren hauen. Aber was macht sie? Sie nimmt ihre Wähler in Schutz, sie sagt, euch mache ich keinen Vorwurf. Dass ihr jetzt da zu den Rechten abdriftet, das ist von einerseits ein Missbrauch der Rechten von eurer gerechten, berechtigten sozialen Unzufriedenheit. Und es ist objektiv eine Kritik der neoliberalen Politik in Berlin, die euch Schutz verweigert. Da merkt man, den Nationalismus ihrer Wähler, das, was die überhaupt auf den Ausländerhass bringt, das fasst sie gar nicht, auf das geht sie gar nicht los. Das umschifft sie sozusagen. Sie sagt, okay, dass ihr schlecht dran seid, das lasse ich gelten. Dass ihr rechts wählt, das schiebe ich den Rechten als Manipulation und Volksverführung zu. Das mache ich denen zum Vorwurf, nicht euch. Und schuld ist eine Politik, die nicht das macht, was die Linkspartei machen würde, nämlich den Kapitalismus sozialer verwalten. Und dann merkt man, das ist schon ein Fehler der Wagen. Nicht. Also das ist schon schlecht, dass sie sich mit dem Nationalismus, den sie ja als feindlich gegen sich merkt, den sie ja nicht billigt, sie billigt ja auch nicht, dass die auf die Flüchtlinge losgehen, aber sie legt sich mit dem gar nicht an. Sie vermeidet die Kritik ihrer Wähler. Und das ist übrigens ein Moment. Dann merkt man, das ist eine Wahlpartei. Dem Wähler muss man schmeicheln. Er kann für nichts was. Dabei kann er für was was. Also deswegen würde ich jetzt an der Stelle das mit der Presse gar nicht weitermachen, weil an der Stelle würde ich sagen, ja, ja, die Presse hat da schon recht. Okay, machen wir Schluss.